Ja, wir beginnen heute eine neue Predigtserie mit dem Titel Lebe wie in Zukunft. Ausrufezeichen. Und ich möchte heute mit dieser Predigt wie direkt einstarten. Das legt vielleicht auch so ein bisschen Fundament für die nächsten Sonntage, die wir im Kolosserbrief verbringen. Und ich möchte jetzt zu Beginn einfach noch beten. Herr Jesus, ja, wir wollen dich vor allem anbeten, dir unser Lob bringen, so wie wir das jetzt gerade auch gesungen haben. Ich bitte dich, dass das in unseren Herzen immer wieder auch ein Echo hat und das auch nicht nur hier am Sonntag im Gottesdienst passiert, sondern auch im Alltag. Ja, danke, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen, dass wir uns fokussieren können auf das, was wirklich zählt, was wesentlich ist in unserem Leben. Jesus, das bist du, das ist deine Person. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir jetzt aber auch auf dein Wort hören dürfen. Wir erwarten, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen durch deinen Geist zubereitest, damit wir verstehen können, was du sagst, damit unser Glauben gestärkt wird und damit unsere Hände bereit werden zu lieben. Amen. Gleich zu Beginn vom Kolosserbrief dankt Paulus Gott, dass es bei den Kolossern, bei den Christen in Kolossä, Glauben, Hoffnung und Liebe gibt. Und wir werden jetzt am Anfang von dieser Predigtserie feststellen, dass Hoffnung, von der Paulus hier schreibt, unseren Alltag prägt und Liebe hervorsprießen lassen soll. Als Christus-Nachfolger sind wir auf die Ewigkeit ausgerichtet. Wir laufen bereits mit einem Fuß im Himmel. Und diese Hoffnung, die damit verbunden ist, die soll unser Handeln jetzt hier auf der Erde prägen. Führt diese Hoffnung, die wir in Christus und auch aufgrund dieser himmlischen Welt haben, wirklich zu mehr Liebe? Oder macht sie uns nicht irgendwie weltfremd, zu Menschen, die vom Himmel träumen, aber für die Nöte der Welt blind sind? Vielleicht hast du auch schon mal diesen Vorwurf gehört, der uns Christen oft gemacht wird. Wenn Christen ständig nur an den Himmel denken, verlieren sie den Bezug zum Leben, sie fliehen vor der Realität. Vertröstung auf die Zukunft. Für das Leben hier auf der Erde ist dann der Christ eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Es klingt ja auch irgendwie plausibel. Wir müssen ja im Hier und Jetzt leben. Aber stimmt es wirklich? Führt die christliche Hoffnung, die wir haben, dazu, dass wir uns zurückziehen, dass wir abtauchen und uns nicht mehr um die Nöte dieser Welt kümmern? Oder ist es nicht genau umgekehrt, dass gerade die Hoffnung, die hier aus dem Wort Gottes entsteht und das, was Gott für uns bereithält, auch in Zukunft, uns frei macht für diese Welt, frei macht zu lieben, frei macht von Angst, dass sie uns frei macht von der Sorge, von Gier, von Bitterkeit, von der Selbstbezogenheit, frei macht vom Selbstmitleid und uns hinführt zu echter, hingebungsvoller Liebe. Unser Predigttext aus Kolosser 1, Vers 3 bis 8, der führt genau das an. Hoffnung ist kein Fluchtpunkt aus dieser Welt, sondern die Quelle für die Liebe in dieser Welt. Ich möchte gern Kolosser 1, die Verse 3 bis 8 lesen. Es ist ein kurzer Text. Ihr dürft trotzdem gern einfach dazu aufstehen, wenn ich das Wort Gottes lese, damit wir das empfangen können, was Gott zu uns heute Morgen zu sagen hat. Kolosser 1, die Verse 3 bis 8. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater, unseren Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso, wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch, seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in allen diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Gottes Wort für uns heute Morgen, ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Es bleibt uns auch anhand von dem Predigttext heute Morgen nichts anderes übrig, als uns vehement gegen diesen Vorwurf zu wehren, wir würden uns nur aufs Jenseits vertrösten. Ich glaube, dass das Problem von der Gemeinde Jesu heute nicht ist, dass es zu viele Christen gibt, die leidenschaftlich den Himmel lieben. Das Problem ist nicht, dass bekennende Christen sich von der Welt zurückziehen und die Hälfte des Tages mit Bibellesen verbringen und die andere Hälfte des Tages mit dem Lob Gottes. Wenn du so einen Christen kennst, dann würde ich den gern kennenlernen. Nein, ich glaube, das eigentliche Problem der heutigen Gemeinde Jesu ist, dass es zu viele Christen gibt, die noch zu sehr hier in dieser Welt leben, hängen, ihr Herz daran hängen und sich davon vereinnahmen lassen. Ein paar Minuten in der Bibel am Tag, dann viele Stunden arbeiten, um Geld zu verdienen und den Rest des Tages damit verbringen, das Geld, das man verdient hat, dann wieder auszugeben und es zu genießen. Oder man ist damit beschäftigt, das instand zu halten und zu reparieren, was man gekauft hat. Ich glaube, es ist nicht die himmlische Gesinnung, die die Hingabe in der Liebe verhindert. Es ist die weltliche Gesinnung. Die weltliche Gesinnung auf das, was es hier gibt, die unsere Hände bilden. Und ich denke, so der Sonntagmorgen und der Besuch in der Gemeinde verschleiert noch etwas fromm unser Gebundensein der Hände. Versteht mich hier nicht falsch. Das, was wir hier in der Welt an Schönem und Gutem haben, das sollen wir genießen. Das dürfen, das müssen wir auf eine bestimmte Art auch genießen. Und Gott offenbart sich ja in all den Dingen, die wir hier auf dieser Erde vorfinden, ja auch mit seiner Schönheit. Es soll allerdings natürlich nur ein Fingerzeig bleiben und nicht mehr daraus werden. Ein Fingerzeig auf Gott. Aber uns passiert es immer wieder, dass wir, ich nenne es einfach mal diese weltliche Gesinnung, immer wieder unser Herz, auch unsere Hände davon binden lassen. Schnell passiert es, dass wir diese Freiheit verlieren, hingebungsvoll, selbstlos zu lieben. Und daher der Kolosserbrief und diese Serie. Lebe wie in Zukunft. Und mein Gebet für diese Serie ist und für die nächsten Sonntage, dass wir durch den Kolosserbrief unsere gelebte Liebe durch die Hoffnung auf die Zukunft, die wir haben, wachsen lässt. Einige der Predigten werden noch konkret werden, was es bedeutet für unser Leben hier auf der Erde. Was es bedeutet, zu leben wie in Zukunft. Ich möchte davon ausgehen, dass diese Hoffnung, die wir haben auf die Zukunft, unser Leben hier auf dieser Erde prägt. Und dazu habe ich mir 4 Beobachtungen aus dem Text herausgesucht, die ich zur Liebe nennen möchte. Ihr dürft am Ende vom Gottesdienst gerne draußen euch auch mit einem Predigt-Handout ausrüsten. Dort sind die wesentlichen Bibelstellen auch enthalten. Das wichtigste Gebot, das uns Jesus aufträgt, ist, dass wir Gott lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Es geht also hier in unserem Leben tatsächlich um Liebe. Und die erste Beobachtung, die ich anstelle, ist, dass die Liebe eine öffentliche Frucht ist. Paulus schreibt in Vers 4, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Die Liebe der Kolosser für die Gemeinde war sichtbar. Sie blieb nicht privat, sie konnte nicht geheim gehalten werden. Die Kolosser sind bekannt geworden für ihren Glauben und ihre Liebe untereinander. Und die Kolosser taten damit das, wozu Jesus seine Nachfolger ja auch in Matthäus 5 auffordert. Matthäus 5, Vers 16. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist die Natur und das Wesen der Liebe Gottes. Sie tritt ans Licht. Sie zeigt sich in den Beziehungen, die wir leben, im Handeln und in der Art, wie wir mit anderen umgehen. Die Liebe, die von Gott kommt, sie betrifft andere Menschen und wird damit öffentlich. Die zweite Beobachtung. Die Liebe ist eine Frucht der Hoffnung. Das habe ich schon angetönt. Vers 5, den ersten Teil. Angespornt, also von dem Glauben und der Liebe, die die Kolosser untereinander haben, werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Hoffnung ist hier nicht einfach nur ein gutes Gefühl, sondern ein wesentlicher Glaubensinhalt. Die Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist ein Gegenstand, auf den wir hoffen. Die Herrlichkeit, auf die wir hoffen, ist auch eine Person, Jesus Christus selber. Das, was Gott im Himmel für dich bereithält, darauf hoffst du. Denn wenn du weißt, dass im Himmel alles auf dich wartet, was du brauchst, dann musst du hier nichts mehr krampfhaft festhalten. Du kannst loslassen, du kannst geben, du kannst lieben. Ich denke, hier steckt die große Kraft, den Nächsten, vor allem die Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde, zu lieben, nicht aus Pflicht und Druck, sondern wegen der Hoffnung, die in dir lebt. Wenn du das nächste Mal dich fragst, welchen Grund es überhaupt noch gibt, den neben dir, deine Glaubensgeschwister, die vielleicht jetzt nicht da sind, und diese Gemeinde hier zu lieben, dann hol dir die Hoffnung in Erinnerung. Die Liebe ist eine Frucht davon. Du liebst das andere Gemeindeglied wegen der Hoffnung auf das, was im Himmel für dich bereit liegt. Du kannst dich hier auf der Erde herschenken, weil du in Gottes Zukunft großartig beschenkt werden wirst. Und es ist dabei in Ordnung, wenn du keine Gegenreaktion deiner Liebe erfährst und nichts davon zurückbekommst. Mit Jesus hast du bereits alles geschenkt bekommen und wirst am Ende mal von Angesicht zu Angesicht ihm gegenüberstehen. Allein schon das wird Geschenk genug sein. Wiedergutmachung. Die dritte Beobachtung. Liebe ist auch eine Frucht vom Evangelium. Paulus erklärt hier in Vers 5 bis 6, ich lese es nochmal vor. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch, seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was die Botschaft bedeutet. Es ist also nicht nur die Hoffnung, die Frucht der Liebe hervorbringt, sondern das Evangelium bringt Früchte hervor. Überall, wo Menschen es hören, das Wort der Wahrheit und verstehen. Als Paulus hört, dass Glaube und Liebe unter den Kolossern blühen, sieht er darin nicht nur den Beweis für die Kraft der Hoffnung, die in ihnen lebt, sondern auch einen Beweis dafür, dass das Evangelium Kraft hat. Wo Menschen das Evangelium, oder wie es Paulus hier auch ausdrückt, das Wort der Wahrheit hören, da wächst Hoffnung. Und aus dieser Hoffnung wächst Liebe. Darum ist auch jede Verkündigung des Evangeliums ein Aufruf dazu, dass man nicht mehr länger sich verlassen soll auf das Versprechen der Welt, sondern auf die Zusagen von Gott. Die Zusage des Evangeliums lautet, du musst nicht mehr aus eigener Kraft und menschlichem Vermögen Gott gefallen. Nein, wenn du an den Namen von Jesus Christus glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, dann hast du die Vergebung der Sünden als Geschenk erhalten und du hast freien Zugang zu einer persönlichen Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Die vierte Beobachtung ist, dass Liebe auch eine Frucht von Gottes Geist ist. Das führt aus dem dritten heraus. Epaphras, der Lehrer der Kolosser, berichtete Paulus von ihrer Liebe im Geist. Vers 7 und 8 heißt, euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Die Liebe, die Paulus meint, ist nicht menschlich. Sie ist göttlich. So wie Paulus es auch in Galater 5, Vers 22 ausdrückt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe und so weiter. Liebe, die bleibt, die über alle Kräfte hinausgeht, die nicht erschöpft, sie kommt von Gottes Geist. Darum dankt Paulus ja auch nicht den Kolossern, sondern Gott selbst, der diese Liebe bewirkt. Lebe wie in Zukunft. Was heißt es konkret? Wir werden Predigten dazu aus dem Kolosserbrief hören. Ich möchte jetzt anhand von Kolosser 1, Vers 3 bis 8, unserem Predigttext heute Morgen, noch ein paar Wege anschneiden zum Schluss, was das bedeuten könnte. Einer der Wege, denke ich, ist erstens, achte auf das Evangelium. Unser Predigttext, der weist uns an, dem Evangelium Beachtung zu schenken. Das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft in uns aufzunehmen und wohnen zu lassen. Konkret bedeutet das, auf das Wort Gottes zu hören. Lies das Wort Gottes. Lies insbesondere die Verheißungen, die diese Hoffnung auf die Zukunft immer wieder auch anschüren. Vers 5, das sagt Paulus, dass wir im Wort der Wahrheit, im Evangelium, Hoffnung erfahren. Das ist Quelle unserer Hoffnung, das Wort Gottes. Und Es ist dran, dass wir tagtäglich unsere Aufmerksamkeit auf das Wort der Wahrheit richten. Wenn du an die Situationen in der kommenden Woche denkst, wo du meinst, da bräuchte es eine extra Portion Liebe, dann ist ein Weg dorthin, dich tagtäglich dem Wort Gottes auszusetzen. Das zweite ist, lebe im Geist. Das hört man ja öfters. Was könnte das konkret bedeuten? Das Evangelium allein, also das Wort Gottes alleine, ohne den Geist bleibt tot. Es ist der Geist Gottes, der darüber entscheidet, ob das Evangelium in uns Hoffnung weckt oder uns kalt lässt. Es braucht den Heiligen Geist. Paulus schreibt in den Thessalonichern, in 1. Thessalonicher 1, Vers 5 folgendes. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wenn du Gottes Wort aufschlägst, dann bete darum, dass der Heilige Geist in seiner Kraft dir Gottes Wege aufzeigt. Wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir die Bibel lesen, nicht damit er uns Dinge sagt, die gar nicht in der Heiligen Schrift stehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir die Bibel lesen, nicht damit er uns Dinge sagt, die gar nicht in der Heiligen Schrift stehen, sondern damit er uns das Wunderbare von dem spüren lässt, was wirklich dort steht. Bete, dass der himmlische Vater dir seinen Geist schenkt, der dir die Hoffnung groß werden lässt, die wir in Christus haben. Ein dritter Weg, zu dieser Liebe im Alltag zu gelangen. Richte dein Herz auf diese himmlische Hoffnung. Das ist natürlich schließlich, hier liegt es auf der Hand. Paulus wird es später auch in Kolosser 3, Vers 1 bis 2 so ausdrücken. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Zieh dein Herz bewusst ab von der Welt und richte es auf Christus aus. Mit Fokus auf die Ewigkeit, den Nächsten lieben. Ich glaube, das ist das, was Paulus hier auch in Philipper 2, Vers 12 und 13 gemeint hat, wenn er schreibt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Es braucht deine Entscheidung, dein Herz abzuziehen von den Dingen der Welt. Und Gottes Wirken und Vollbringen. Es gibt zahlreiche Beispiele aus der Bibel, Personen, Situationen, wo dieses Konzept sichtbar machen. Ich möchte nur eines von den zahlreichen herausgreifen. Es war sicher Mose. Mose hätte in Ägypten bleiben können mit Macht, Reichtum und Ansehen. Doch er entschied sich, Gottes Volk zu lieben. Und für Gottes Volk auch zu leiden. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 24 und 26 davon, wie das mit Mose vor sich ging. Hebräer 11, 24 bis 26. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Mose liebte, weil er hoffte. Seine Augen waren nicht auf die Schätze Ägyptens gerichtet, sondern auf Gottes Verheißung. Sein Fokus lag in der Zukunft. Wenn also das Evangelium dein Herz erfüllt, der Geist Gottes dich bewegt und die Hoffnung, die du im Himmel hast, dann wird Liebe sichtbar. So wie es in 1. Korinther 13 dann heißt, du wirst geduldiger und freundlicher sein. Du wirst weniger eifersüchtig, prahlerisch, arrogant und unhöflich sein. Du strebst nicht nur nach deinem eigenen Aufstieg, sondern strebst auch danach, anderen das zu tun, was du von ihnen selbst erwartest. Du bist in manchen Situationen vielleicht weniger gereizt. Du neigst dann nicht mehr dazu, über Unrecht Buch zu führen. Du wirst nicht über die Fehler deines Nächsten sprechen, ohne erst selbst mit ihm darüber gesprochen zu haben. Unser ganzes Leben wird immer mehr von dieser überbordenden und diesem fremdbestimmten Heiligen Geist geprägt sein. Unser Handeln wird von Gottes Geist geprägt sein. Möchte ich kurz 2-3 Minuten einladen, dass du jetzt dir die nächste Woche vor Augen malst und überlegst, welche Situation wird so sein, dass es Liebe braucht, die ich jetzt noch nicht habe. Denk über eine Situation, über eine Person nach, vielleicht auch im Besonderen aus der Gemeinde, weil Paulus ja explizit hier von der Liebe untereinander spricht, wo es Liebe braucht, die du heute noch nicht hast. 2-3 Minuten. Drei mögliche Wege, wie du leben kannst, wie in Zukunft und diese Liebe sichtbar wird. Sind, wenn das Evangelium dein Herz erfüllt, wenn der Geist Gottes dich bewegt und deine Hoffnung im Himmel ist. Eine Gemeinde, die so tickt und diese Liebe untereinander hat, ist, denke ich, für diese Welt die stärkste Evangelisation. So wie ich es schon erwähnt habe, wenn Jesus selber sagt in Matthäus 5, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte gern zum Abschluss beten und ein vorformuliertes Gebet beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben dazu. Ich bete. Himmlischer Vater, dreieiniger Gott, Herrscher des Universums, ich bete, dass du auch heute deinen Geist ausgießt. Du uns erfüllst mit Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und du damit die Fesseln der Welt zerbrichst, die unsere Hände von der Liebe abhalten. Und du uns frei machst, zu leben wie in Zukunft, in der Liebe, die aus der Hoffnung erwächst. Amen.